Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mit Mandy Schielke. Willkommen. Phänomene zwischen Alltagskultur und Zeitgeist interessieren uns in der Echtzeit. Zu klein, zu groß, zu viel, zu wenig. Was ist das richtige Maß? Eine Frage, die ich mir eigentlich ständig stelle. Vielleicht geht es Ihnen ja auch so. Beim Kochen, beim Reisen, beim Einkaufen. Oder einfach bei der Frage, wie lange ich meinen Kindern erlauben sollte, auf dem Handy zu spielen. Was ist also das richtige Maß? Das finden wir hier raus. Hier schon mal ein knapper akustischer Einblick in das, was kommt. Die Echtzeit, wie immer, ein Thema in vier Facetten.
Wenn's ein bisschen übertrieben.
Das richtige Maß bedeutet die angemessene, passende oder optimale Menge, Größe oder Intensität von etwas.
Biohacking Blondie mixt sich jeden Morgen einen Drink aus molekularem Wasserstoff und sie lässt sich da im Fitnessstudio auch regelmäßig Vitaminspritzen in den Arm setzen.
Untergärige Biere werden nicht so schnell schal und vertragen deswegen größere Gläser. Anders obergärige Biere wie das Kölsch oder das Altbier.
Ich hab noch Schulden, doch das interessiert mich nicht.
Ich hatte kein Verhältnis zu Geld. Ich hatte kein Gefühl dafür, wie viel ich in der Geldbörse oder auf dem Konto hatte.
Wieder mal eine ziemlich lange Reise.
Es muss nicht immer der Shopping-Trip nach New York sein fürs Wochenende.
Hier in der Echtzeit geht es heute um die Suche nach dem richtigen Maß im Leben. Eine große, komplizierte und mitunter unmögliche Sache. Jetzt schauen wir mit dieser Perspektive auf unsere Gesundheit und Maßnahmen, die unsere Lebenszeit verlängern sollen. Seit ein paar Jahren versuchen sogenannte Biohacker mit einem sehr disziplinierten Lebensstil, unzähligen gesundheitsfördernden Maßnahmen, krassem Sport und ganz gezielter Ernährung ihren eigenen Körper sozusagen zu hacken, die Biologie auszutricksen, könnte man sagen, und sich selbst zu optimieren. Der Trend kommt aus den USA und dort hat sich ein wachsender Markt rund um das Thema entwickelt. Kerstin Klein, ARD-Korrespondentin in den USA, erklärt uns jetzt genau, wie weit die Biohacker gehen und was die Wissenschaft eigentlich dazu sagt. Wie viel Optimierung macht Sinn und wo liegt das richtige Maß? Hallo, Frau Klein.
Hallo aus Washington.
Wir wissen alle, Sport, genug Schlaf, gesunde Ernährung, das alles trägt zu unserer Gesundheit, unserem Wohlbefinden bei. Und das Ganze lässt uns dann im Idealfall auch länger leben. Die Biohacker nun gehen noch ein Stück weiter. Also erklären Sie uns das mal. Wie genau gestalten diese Menschen ihren Alltag?
Also sie machen das alle unterschiedlich, aber was allen gleich ist, dass die eigentlich wirklich alle sehr genaue Tagesabläufe haben und viel Zeit damit verbringen, die sie in ihre Gesundheit und ihren Körper investieren. Eine von ihnen ist zum Beispiel Jenny Jones. Das ist eine Programmiererin, die aber auch noch einen Instagram-Account hat. Da nennt sie sich Biohacking Blondie und will da eben auch andere für das Biohacking begeistern. Also die mixt sich eben jeden Morgen einen Drink aus molekularem Wasserstoff, der soll vor Erkrankungen schützen, aus verschiedenen Mineralien und aus Kaliumhydrogencarbonat, das soll Säuren im Körper neutralisieren. Dann trinkt sie einen Kaffee und nimmt danach noch diverse Nahrungsergänzungsmittel, je nach aktuellem Blutbild, das lässt sie sich regelmäßig erstellen.
I have all these supplements, I just take, I guess like 10 to 15.
Jetzt gerade gesagt, 15 nimmt sie etwa. Es gibt auch Biohacker, die nehmen über 100 Nahrungsergänzungsmittel. Und Jenny, die benutzt zum Beispiel auch täglich so einen Infrarothelm. Das ist so ein Helm mit so ganz vielen roten LED-Lichtern und das soll die Gehirnfunktion verbessern, das Gehirn anregen, fokussiert zu bleiben. Und dann geht sie auch noch in ein Fitnessstudio und benutzt da noch weitere Geräte, macht das mehrmals im Monat, zum Beispiel so eine Infrarotsauna, in der soll man entgiften können und der Stoffwechsel soll angeregt werden. Oder sie geht danach noch in so eine Eiskammer, die heißen hier Cryo Chambers. Das ist super kalt, minus 110 Grad Celsius ist die Luft da und da bleibt man dann so 3 Minuten drin. Und das soll dann eben Schmerzen und Entzündungen im Körper lindern und das Immunsystem trainieren. Und sie lässt sich da im Fitnessstudio auch regelmäßig Vitaminspritzen in den Arm setzen. Und Jenny, die gibt nach eigenen Angaben circa $1.000 pro Monat aus für diese Optimierung, investiert auch viel Zeit in den Sport. Und sie hat mir eben erklärt, dass man sich unter Biohacking im Grunde 2 verschiedene Schritte vorstellen muss.
A lot of people are struggling just to get their health. So we need to lay that foundation.
Viele Menschen kämpfen um ihre Gesundheit. Da muss man erstmal das Fundament legen. Guter Schlaf, frisches, gesundes Essen ohne Chemie. Danach können wir ans Optimieren gehen. Unsere Gehirnleistung verbessern, unseren Körper optimieren. Wir haben jetzt auch Gentherapien. Die Entwicklung geht immer weiter.
With all the things that's going on and now we have gene therapy. So there's just like it keeps going.
Ja, das eine, was ich ja total spannend schon mal fand, waren diese LED-Lichter und diesen Helm. Und hier jetzt gerade im O-Ton war die Rede von Gentherapien. Was hat es damit auf sich?
Ja, so ganz klar geworden ist das auch nicht, und wird es auch nicht, wenn man mit denen spricht. Also es gibt ein paar sehr wohlhabende und auch bekannte Biohacker, zum Beispiel Dave Asprey, den habe ich auch in Dallas auf einer Konferenz getroffen, oder Brian Johnson, der ist auch sehr bekannt. Und die sagen, sie haben sowas schon gemacht. Die betreiben Biohacking tatsächlich insgesamt ziemlich extrem. Die haben eigentlich ihr ganzes Leben dem Ziel verschrieben, den Alterungsprozess umzukehren. Und die sind quasi so auch, ja, Art menschliche Versuchskaninchen, machen Eigentests.
I had my first gene therapy 3 weeks ago. And I've been wondering if the follistatin is working. It's supposed to improve muscle mass and strength.
Brian Johnson zum Beispiel, der hat gesagt, dass er eine solche Gentherapie hat machen lassen bei einer Firma auf einer Insel in der Karibik, weil das eben in den USA nicht erlaubt ist. Und die spritzen offenbar für $25,000 ein genetisch optimiertes Medikament in den Körper. Das soll dann eben die Produktion von Follistatin im Körper anregen, also eines Proteins, das zum Beispiel Entzündungen reduzieren, Muskelmasse aufbauen und die Knochendichte stärken soll. Also dass man wirklich im Bereich des sehr Experimentellen. Und Dave Asprey, den habe ich auch nach sowas gefragt. Und der findet aber, dass solche Verbote wie zum Beispiel in den USA und in Deutschland, das ist für ihn alles Bedenkenträgerei und für ihn völlig fehl am Platz.
There are a few governments that believe they have the right to stop people from controlling their own biology.
Manche Regierungen glauben, sie hätten das Recht, Menschen davon abzuhalten, ihren eigenen Körper zu kontrollieren. Aber die Leute fliegen dann für nicht allzu viel Geld nach Thailand, Abu Dhabi, Dubai oder Südamerika. Ich hatte meine Gentherapie in Mexiko. Jede Injektion macht dich 9 Jahre jünger, zeigen die biologischen Tests. Noch ist die Therapie sehr teuer, aber in 5 Jahren wird sie das nicht mehr sein.
Ja, das klingt natürlich verlockend. Ja, mit einer Spritze 9 Jahre jünger, $25,000 ist natürlich eine Menge Geld, aber für viele Menschen eben auch nicht unerschwinglich. Die Biohacker glauben also, da wo der Körper und der Geist nicht optimal funktionieren, müssen sie nachhelfen?
Ja, der Gedanke dahinter ist so ein bisschen, wir können durch unsere Lebensweise sehr viel machen. Durch unsere Lebensweise verlieren wir derzeit früher als nötig körperliche und geistige Fähigkeiten. Und der Gedanke ist, wir haben es selbst in der Hand durch unser Verhalten oder indem wir unsere Lebensweise verändern oder manche eben sagen auch, indem wir bestimmte Produkte verwenden oder bestimmte Medizin anwenden, können wir den Alterungsprozess aufhalten. Und dann ist der zweite Gedanke bei vielen dieser Biohackern, wenn ich mich lang genug fit halte, dann entwickelt sich parallel dazu eben die Medizin weiter. Dann finden Forscher vielleicht neue Dinge, die das Leben dann nochmal ein paar Jahre oder Jahrzehnte verlängern. Und es wird ja nicht nur mit eher fadenscheinigen Methoden an Menschen experimentiert, wie zum Beispiel bei diesen Therapien, von denen Johnson und Asprey erzählen, wo es wirklich so nach Versuchskaninchen klingt, sondern es wird auch tatsächlich in ganz vielen Laboren seriös geforscht an Zellen, an Genen, aber auch zum Beispiel auf dem Feld der Epigenetik. Die untersucht dann, welche Gene aktiv und inaktiv sind und was in unserem Körper passiert, wenn wir altern, und fragt, wie man diesen Prozess möglicherweise aufhalten oder hinauszögern kann. Und in all diese Forschung, da fließen Milliarden rein. Und eine Analyse der Bank of America, die hat ausgerechnet, dass diese ganze Lebensverlängerungsindustrie insgesamt mindestens $600 Milliarden wert sein wird schon im nächsten Jahr. Also da steckt wirklich viel Geld drin.
Ja, ein wachsender Markt mit großem Potenzial. Die Biohacker setzen, wie Sie sagten, auch auf die Zeit, die sie durch ihren Lebensstil und ihre Methoden rausholen. Was ist denn bei den Biohackern jetzt so das angestrebte Alter?
Das ist ja unterschiedlich. Ich habe auch viele getroffen, die einfach nur gesagt haben, mir geht es gar nicht darum, besonders alt zu werden, sondern einfach nur bis zum Schluss möglichst fit zu sein. Aber jemand wie Jenny Jones, die sagt zum Beispiel, ihr Ziel ist, dass sie sich mit 120 noch so fit fühlen möchte wie mit 20. Und jemand wie Dave Asprey, also einer der Extremen, der glaubt tatsächlich, dass schon unsere Generation, also er und ich Mitte 40, er gerade 50 geworden, dass also auch wir schon älter werden können als 180. Das hat er mir auf der Konferenz erzählt, auf der ich ihn getroffen habe in Dallas.
It's live beyond 180.
Okay. In like the foreseeable future?
Oh no, me.
And you. Me.
You too.
Also da hört man schon so ein bisschen, dass ich da auch skeptisch war in dem Moment. Also, aber er rechnet so. Er sagt, die ältesten Menschen werden jetzt 122. Ich werde 50% mehr schaffen mit dem, was ich tue, also 180.
Wenn ich mir das jetzt nur mal kurz vorstelle, 180, das würde ja für eine deutsche Frau quasi die Verdopplung der Lebenserwartung im Schnitt bedeuten. Was macht man denn so lang? Also ich finde, das würde ja so viel über den Haufen werfen. Ich finde das erstmal so eigentlich ziemlich bedrohlich, die Vorstellung, dass man wirklich so alt werden könnte. Was sagt denn jetzt die seriöse Wissenschaft zu solchen Verlautbarungen?
Ja, ich habe mich mit einem Experten unterhalten, Dr. Michael Kogan, der ist Altersmediziner an der George Washington University hier in Washington. Und der sagt halt, 180 ist illusorisch, aber er steht der ganzen Biohacking-Bewegung durchaus sehr aufgeschlossen gegenüber. Eigentlich auch aufgeschlossener, als ich das erwartet hätte. Und er hat mir das so erklärt. Also aus seiner Sicht setzt die Medizin in den USA, und das ist in Deutschland ja ähnlich, sehr auf die Behandlung von Krankheiten, vor allem mit Medikamenten, aus seiner Sicht zu sehr und noch viel zu wenig auf Vorbeugung. Und da sagt er eben, da könnten die Biohacker mit ihren Selbstversuchen den Blick mehr auf die Vorsorge richten und damit dann am Ende auch uns allen helfen.
The whole biohacking movement is very mixed. You have some claims that are completely unsubstantiated.
Die Biohacking-Bewegung ist sehr gemischt. Es gibt da Behauptungen, die völlig unbewiesen sind. Manches lässt dir die Haare zu Berge stehen. Aber es gibt auch jede Menge Perlen. Und ich glaube, die Biohacking-Bewegung wird die Medizin, wie wir sie kennen, verändern. Sie wird sie viel besser machen.
Also da ist er sehr positiv, aber er sagt auch klar, vieles, was sich die Biohacker vorstellen, ist reines Wunschdenken. Und es gibt eben auch ganz viel, bei dem es einfach nur ums Geldmachen geht. Zum Beispiel dieser ganze Markt der Nahrungsergänzungsmittel, der sei in den USA gar nicht reguliert. Und was er auch noch gesagt hat, jeder Mensch ist individuell. Das heißt, es gibt nicht das eine Rezept für ein langes Leben in Gesundheit, sondern es können durchaus unterschiedliche Dinge sein, die unterschiedlichen Menschen helfen. Da muss also jeder sein eigenes Maß finden und herausfinden, was seinem Körper gut tut und ihm hilft und ihn glücklich macht.
Kerstin Klein, abschließend, glauben Sie, dass dieses sehr zeitaufwendige und doch auch mitunter sehr verbissen betriebene Biohacking unser Leben tatsächlich verlängern kann?
Also ich würde da gerne noch mal Dr. Michael Kogan zitieren, also diesen Altersmediziner, der sagt, es gibt noch einfach ein paar andere wichtige Dinge, die unsere Lebenserwartung erhöhen und die nicht zu kurz kommen sollten. Und das sind natürlich, klar, gesunde Ernährung, Sport, gesunder Schlaf, wenig Stress. Aber neben all dem vor allem auch soziale Beziehungen, die seien unheimlich wichtig für ein langes Leben. Und jeder braucht auch einen Purpose, also einen Sinn im Leben, irgendeine sinnstiftende Aufgabe. Damit, sagt Dr. Kogan, könne man dann sogar dann alt werden, wenn man ansonsten eher schlechte gesundheitliche Voraussetzungen hat.
Okay, also die sozialen Beziehungen könnten es sein, die uns dabei helfen, unser Leben zu verlängern. Bei Biohackern kommen die vermutlich eher so ein bisschen kurz, weil man da ja sehr mit sich selbst befasst ist. Aber gut, wie wir gehört haben, jeder braucht so sein Ziel, um dann das richtige Maß zu finden. Kerstin Klein, vielen Dank für diese Einblicke. Ich werde noch länger drüber nachdenken. Dankeschön.
Sehr gerne.
Es gibt wohl kaum ein gesellschaftliches Thema, an dem sich die Debatte um das richtige Maß so sehr erhitzt wie beim Reisen. Während Städte wie Barcelona und Venedig mit der Abschaffung von Ferienwohnungen oder Eintrittsgeldern versuchen, der Massen Herr zu werden, ist die Reiselust der Deutschen ungebremst. Nach einer Analyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen wollen 73% der Deutschen in den Ferien wegfahren. 3% mehr als noch im Vorjahr. Julia Macher, die selbst in der Touristenhochburg Barcelona lebt, hat sich umgehört und gefragt, wie viel Reisen angemessen ist und wann die Maßlosigkeit beginnt.
Mich hat es einfach immer total fasziniert, Orte zu besuchen, an denen ja Menschen leben, die ich einfach so nicht in meinem Alltag, sag ich jetzt mal, um mich rum habe und wo ich eine fremde Kultur auch, das heißt kennenlerne, kann man ja im Urlaub sowieso nur marginal, aber einfach so dieses Entdecken, das hat mich eigentlich immer so total gereizt.
Das ist Luise, Expertin in Sachen Reisen.
Meistens sind wir so 4-5 Tage an einem Ort geblieben in der Stadt oder an einem Ort an der Küste oder in den Bergen, um dann weiterzureisen. Also eine Rundreise, aber nicht organisiert und nicht mit anderen Leuten, sondern halt eher so zu zweit und auf eigene Faust.
Allein mit ihrem Partner oder mit Freundinnen hat Luise, 41, von Beruf Lehrerin, in den letzten Jahrzehnten fast jeden Kontinent bereist. Mal war sie ein ganzes Jahr, mal nur in den Sommer-, Winter-, Osterferien unterwegs. Sie weiß, wie man in Guatemala am besten und günstigsten mit dem Bus von der Hauptstadt zum Naturschutzgebiet Semucchampey kommt und wo es den besten Kaffee auf Bali gibt. Wegen ihrer zwei kleinen Kinder und der Klimakrise hat sie jetzt umgesattelt und bleibt fast immer in Europa. Bei 3 Reisen pro Jahr ist sie geblieben.
Captain Crew, prepare for takeoff.
Flugscham. Sicherlich hat sie dazu geführt, dass ich beim Fliegen den CO2-Ausgleich zahle. Aber ob sie jetzt wirklich mein Reiseverhalten verändert, ich glaube eher weniger. Aber ich wünsche mir so sehr, dass es umweltverträglichere Kraftstoffe für Flugzeuge gibt, weil ich mich beim Reisen nicht einschränken möchte.
Und das ist Helene, auch sie eine Vielreiserin. Mit Mann und Kindern ist sie mehrmals im Jahr unterwegs. Ein Luxus, den sich immerhin 2 von 5 Deutschen leisten können. Jeder 5. aber muss aus Geldmangel inzwischen ganz aufs Wegfahren oder Fliegen verzichten. Dennoch, in Sachen Reisen sind die Deutschen weiterhin Europameister. Aber was suchen die Reisenden?
Wenn wir reisen gehen, gehen wir eigentlich selten in ganz einsame Gegenden. So gesehen freue ich mich immer, wenn andere Menschen auch da sind. Allerdings mag ich es, wenn diese Leute dann auch wirklich zu diesem Ort gehören. Wenn ich jetzt Sehenswürdigkeiten besuche, bei denen nur andere Touristen sind, denke ich mir manchmal, boah, ich bin jetzt wirklich nur hier, um ein Foto zu machen oder um sagen zu können, dass ich jetzt auch mal hier war. Aber so wirklich gespürt habe ich eigentlich dabei nichts.
Resonanztourismus nennen Tourismusforscher die Sehnsucht nach dem Spüren der Begegnung mit einem Ort und seinen Bewohnern. Er hat die Sehnsucht nach dem unberührten Paradies längst abgelöst.
Die Menschheit war ja in den letzten Jahrzehnten zahlreichen Veränderungsschocks ausgesetzt. Besonders wenn das Gefühl, isoliert zu sein und verunsichert zu sein und Halt zu suchen, wenn das die ganz großen tiefen psychologischen Strömungen unserer Zeit sind, dann ist der völlig isolierte, einsame Urlaub am Strand auf der Insel nicht die Antwort auf diese Bedürfnisse.
Sagt Boris Planer, Trendanalyst vom Zukunftsinstitut.
Stattdessen geht es eher darum, tatsächlich Menschen kennenzulernen, sich zu verbinden und dann eben auch dementsprechend zu reisen. Also nicht in eine internationale Hotelkette einzuchecken in Barcelona, sondern vielleicht über Airbnb eine Wohnung zu finden, lokale Feste zu besuchen. Das sind Dinge, die hoch im Kurs stehen.
Spätestens hier schrillen bei mir die Alarmglocken. Live as a local, das war das Versprechen, das Airbnb groß gemacht hat. Und Südeuropas Innenstädte unbewohnbar. Zumindest für einheimische Normalverdiener. Es hat dazu geführt, dass in Barcelona, seit 20 Jahren meine Wahlheimat, nicht nur Sehenswürdigkeiten wie die Sagrada Familia überlaufen sind, sondern auch stinknormale Markthallen mit stinknormalen Fischständen. Weil die Live as a Local Touristen en masse das authentische Einkaufserlebnis suchen. Das Authentizitätsversprechen macht den Resonanztourismus maßloser als jeden Pauschalurlaub oder jede Kreuzschifffahrt. Denn statt unter sich im Hotel oder im Resort zu bleiben, dringen die Touristen jetzt in jeden Winkel. Das führt zu einem Platzproblem, auch weil die Spanier, wie viele Südeuropäer, traditionell im eigenen Land Urlaub machen. Aus Kostengründen und weil es sich im wohlvertrauten Heimatdorf der Eltern oder Großeltern einfach am besten entspannen, am besten erholen lässt. Das Recht auf Erholung ist übrigens, im Gegensatz zur Vielreiserei, sogar in der Erklärung der Menschenrechte verbrieft. Mir haben die Touristenmassen in meinem Alltag die Lust an Entdeckerreisen genommen und ich habe den klassischen spanischen Sommerurlaub adaptiert. Meine Top-Destination seit Jahren, La, eine Kleinstadt im Schwarzwald. Dort bin ich aufgewachsen, dort passiert grundsätzlich nichts. Und diese Art des Reisens wird, sagt Boris Planer, immer mehr Trend.
Grundsätzlich kann man sagen, dass mehr Leute die Langsamkeit suchen, die bewusste Entschleunigung. Man verbringt gerne mehr Zeit an wenigen Orten, man fährt häufiger immer wieder an dieselben Orte, man hat das Gefühl, wieder sich mit den Wurzeln des Planeten und mit anderen Menschen zu verbinden.
Die Provinz erkunden, im allernächsten Umfeld Urlaub machen. Setzt sich dieser Trend auch in Deutschland durch, könnten vielleicht auch die Spanier wieder mal nach Mallorca reisen oder Barcelona für sich entdecken.
Und beim Nachdenken darüber, wie schön es ist, zu verreisen und wie schwer es sein kann, sich da einzuschränken, denke ich, ist ja auch ein großes Luxusproblem. Ein schlechtes Gewissen beim Reisen muss man sich schließlich auch leisten können. Jedes fünfte Kind in Deutschland fährt in den Ferien, jedenfalls statistisch gesehen, nicht in den Urlaub, weil die Familie es sich schlicht nicht leisten kann. Ja, wir machen uns heute Gedanken über das richtige Maß in vielen Lebenslagen unseres Alltages und werden jetzt maßvoll im phonetischen Sinne. Es geht um die Maß Bier. Passend zur aktuellen Biergartensaison haben wir uns gefragt, was ist eigentlich die richtige Größe und Form eines Bierglases? Ist die bayerische Maß noch das Maß aller Dinge oder ist das nicht total übertrieben? Tina Hüttel war für die Echtzeit professionell Bier trinken.
München bei Sonnenschein. Entsprechend viel los ist im Traditionsbiergarten am chinesischen Turm im Englischen Garten. Hier ist Selbstbedienung angesagt. Vom Ausschank bildet sich eine Schlange. Der junge Mann am Zapfhahn hat die Ruhe weg, füllt Literkrüge und Halblitergläser, Mass und Halbe.
Also Halbe wird am meisten verkauft, weil die Leute sind es gewohnt, nur Halbe zu trinken. Früher gab es nur die Mass in Bayern. Die Halbe wurde dann wegen den Touristen gemacht, weil das denen zu viel war.
Noch ist Zeit, bis meine Verabredung, ein Biersommelier, kommt. Also eine kurze Umfrage. Ist die Halbe wirklich nur was für Touristen? Ein Mann stemmt gerade 4 Riesenkrüge, also 8 Kilogramm hoch, klemmt die Gläser zum Tragen gegeneinander.
Das sind für meine amerikanischen Freunde, die müssen eine Maß haben. Ich krieg eine halbe.
Oha. Heute wollen die Touristen, wenn sie schon mal in einem bayerischen Biergarten sind, eine Maß trinken. Und der Einheimische nimmt mit 0,5 vorlieb. Am Nebentisch sieht's allerdings ganz anders aus.
Es gibt nur Massen, keine halben. Das ist man einfach so gewöhnt aus dem Biergarten, wenn man hier aufgewachsen ist. Das ist genauso wie auf der Wiesen.
Ein halbes ist irgendwie nichts Ganzes und nichts Halbes.
Das Ergebnis ist also gemischt. Zum Glück ist der Biersommelier jetzt da.
So, lassen wir uns irgendwo hinsetzen, wo es...
Carsten Morschett arbeitet als Eventgastronom und Biersommelier. Um die 100 Bierverkostungen veranstaltet er Jahr für Jahr für Restaurantmitarbeiter, Firmenevents oder einfach nur interessierte Biertrinker. Wenn einer weiß, woraus und wie heute getrunken wird, dann er.
Als Biersommelier trinke ich privat auch sehr gerne Bier. Gelegentlich auch eine Maß. Die Maß, das ist ja ein bayerisches Helles. Das ist ja ein Lagerbier und da kann man ruhig auch ein bisschen mehr von trinken, weil das ist länger frisch als ein obergäriges Bier.
Ich lerne. Untergärige Biere, bei denen die Hefekolonien nicht abgeschöpft werden, sondern nach der Gärung auf den Boden des Biergefäßes sinken, wie das Helle, haben mehr Kohlensäure, werden nicht so schnell schal und vertragen deswegen größere Gläser. Anders obergärige Biere wie das Kölsch oder das Altbier.
Ein obergäriges Bier mit wenig Kohlensäure, die trinkt man ja traditionell aus diesen 0,2er Gläsern. Und das macht auch Sinn. Die schmecken sehr frisch, wenn sie aus dem Glas rauskommen. Das heißt, das aus dem Liter Maßkrug wäre nicht so elegant, weil das wäre sehr schnell abgestanden und fad.
Welche Glasgröße für welche regionale Bierart die beste ist, hat sich in langer Tradition entwickelt und hängt auch mit dem Aroma und dem gewünschten Schaum zusammen. Neben der Größe ist auch die Glasform entscheidend. Ein gut geformtes Glas lenkt das Bier sensorisch dahin, wo wir es besser wahrnehmen. Zum Beispiel das Pils.
Das Pils hat ein bauchiges Glas und ist oben etwas enger. Und das heißt, wenn ich dieses Glas jetzt ansetze, dann landet das Bier über so einen Schwung ganz hinten am Gaumen. Und hinten am Gaumen spüre ich die Bitterstoffe. Und ein Pils ist ein bitteres Bier, deshalb ist das ein perfektes Glas fürs Pils.
Eine große Öffnung am Glasrand bedeutet zudem, dass wir mehr Geruch wahrnehmen und sich mehr Schaum bildet. Das verhindert, dass das CO2 schnell entweicht und sorgt für die gefühlte Frische. Je größer das Glas, umso mehr Alkohol trinken wir aber auch, so eine Studie der Universität Cambridge. Grundsätzlich hat sich das Trinkverhalten der Deutschen in puncto Bier aber gehörig verändert.
Es werden ja schon noch ganze Massen getrunken, aber da muss man sich nicht schämen, wenn man jetzt nur eine halbe bestellt. Das ist absolut in Ordnung. Und überhaupt hat sich in der Bierkultur sehr viel geändert, weil der große Wachstumsmarkt bei den Bieren sind im Moment die alkoholfreien Bieren. Und da haben wir jedes Jahr einen Plus von 10%. Und das ist wirklich deutschlandweiter Trend, auch in Bayern.
Ende der 90er Jahre wurden über 140 Liter Bier pro Kopf pro Jahr getrunken. Heute sind es knapp 90 Liter. Bei den Brauereien sind seitdem kleinere Bierflaschen auf dem Vormarsch. Darauf reagieren auch die Glashersteller. Nach dem Biergarten die letzte Nachfrage. Bei der bayerischen Firma Zwieselglas, die stellt seit 1872 Biergläser her.
Wir als Glashersteller richten uns natürlich auch so ein bisschen nach den Bierherstellern und den Bierflaschen. Und die werden eben immer kleiner. Und insofern bieten auch wir mittlerweile ein kleines 0,3 Liter Weizenbier an oder ein Universalbierglas mit Füllvolumen von 0,3. Warum das so ist? Ich denke, der Trend geht in Richtung bewusster Konsumieren und dazu zählt auch, eben nicht immer gleich eine halbe zu trinken, sondern vielleicht einmal eine kleinere Version.
Je größer also, desto frischer. Und doch ist auch beim Biertrinken Downsizing angesagt. Wann ist zu viel, wann zu wenig und passt mein Niveau zu meinen Möglichkeiten? Maßhalten beim Geld beschäftigt uns jetzt. Ist nämlich, wie Sie vielleicht auch schon erlebt haben, gar nicht so leicht. Überall gibt es Verlockungen, alles ist immer verfügbar. Lydia Herms ist freie Journalistin und Sprecherin. Sie verdient, so sagt sie es selbst, durchschnittlich, hat keine Kinder, kein Auto, keine großen Ausgaben. Trotzdem machte sie irgendwann immer mehr Schulden. Für einen Umzug, eine Reise nach Island, Klamotten, Bücher, Tattoos. Lydia lieh sich Geld von ihren zwei jüngeren Brüdern, ihren Freund, der Bank, bis sie merkte, dass es so nicht mehr weitergeht und sie sich Hilfe suchen muss. Mittlerweile ist Lydia schuldenfrei. Was sie über den Umgang mit Geld und sich selbst gelernt hat, das hat sie meiner Kollegin Katja Bigalke erzählt.
Die Ausgaben.
Es waren keine großen Sachen, es waren tatsächlich viele kleine Sachen. Ich habe sehr viel Geld für Essen ausgegeben. Ich bin immer wieder gern mal essen gegangen und nicht jetzt hier für 80 Euro den Abend, sondern 10 Euro für Döner und Getränk oder mal arabisch essen oder mal thailändisch essen. Ich habe auch gut eingekauft. Ich habe manchmal nicht nachgedacht. Hinzu kam, ich habe mich auch nicht wirklich darum gekümmert, zu wissen, wie viel Geld ich wirklich zur Verfügung habe. Ich wusste zwar meine Fixkosten, aber ich hatte immer das Gefühl, ich arbeite viel, also kann ich mir auch was gönnen. Ich wohne in einer tollen Stadt, wo es ganz viele Dinge gibt, die ich mir gönnen möchte. Gönnung, Gönnung, Gönnung. Also ich habe das übertrieben, mit dem ich tue mir Gutes. Und ich hatte kein Verhältnis zu Geld. Ich hatte kein Gefühl dafür, wie viel ich in der Geldbörse oder auf dem Konto hatte. Ich glaube schon, dass ich absichtlich nicht so genau hingeguckt habe.
Das Limit.
Der Dispo, den mir die Bank gewährt hat, endete bei minus 7.500. Ich hatte, glaube ich, minus 7.480, also Minusgeld. Und mir war nicht klar, was danach passiert. Und für mich war aber klar, danach geht's richtig bergab. Mit Miete nicht mehr bezahlen können, Krankenkasse nicht mehr bedienen können. Finanzamt steigt mir aufs Dach. Und es brauchte diesen Moment, um zu sagen, das geht so nicht weiter.
Die Schuldnerberatung.
Es war schrecklich. Der Anruf war schon schlimm. Ich meine, ich war da 36. Ich war berufstätig. Ich fühlte mich frei, emanzipiert und erwachsen und rufe da an wegen Minusgeld. Und ich brauchte nicht Hilfe, um irgendwie mit einer psychischen Erkrankung klarzukommen. Das ist richtig groß. Ich fühlte mich schäbig und irgendwie unfähig. Und dann war es ganz nüchtern. Man sitzt da auf so Korbstühlen dann im Wartezimmer und dann wird man reingerufen und dann sitzt da diese Person und fragt so, Frau Herms, was ist denn jetzt Ihr Problem? Also die hat tatsächlich gar nicht erstmal wirklich großartig analysiert. Sie hat gesagt, was haben Sie dabei? Unterlagen, Kontoauszüge. Dann hat die sich ein weißes Blatt Papier genommen, einen Kugelschreiber und gesagt, jetzt tragen wir mal ihre Fixkosten zusammen. Und dann haben wir das alles runtergebetet. Ich bin immer ruhiger geworden. Das war's erstmal. Es war komisch, aber es war gut, weil, das muss ich an dieser Stelle sagen, das lohnt sich, diese Schmach über sich ergehen zu lassen. Du sitzt da, du offenbarst einen Bereich, der immer noch ein Tabuthema ist. Du offenbarst Probleme im Umgang mit Geld und diese Frau zuckt nicht mal mit der Augenbraue. Freunde, die reagieren automatisch, die können nicht neutral bleiben. Sobald du durchblicken lässt, dass du ein Problem hast, das ist so ein gefährliches Terrain und für sie eben nicht. Für sie ist das Alltag und die hat mit mir nichts zu tun. Ich bin eine von vielen.
Das Haushaltsbuch.
Also in dem Moment war einfach nur klar, mein Gehalt oder meine Gehälter, die ich einnahm, reichen für die Deckung der Fixkosten. Dann müsste aber eigentlich noch was übrig bleiben. Bei mir nur nicht. Und da müssten wir gucken, was wir davon streichen können. Da hilft eigentlich nur eins, Haushaltsbuch führen und kontrollieren, was geht in den Wochen, Monaten eigentlich so alles von meinem Konto runter. Kleidung erstmal generell gestrichen, komplett nicht mehr essen gegangen oder nur noch ganz, ganz, ganz gezielt. Kaum noch Hygieneartikel, also wenn die Seife alle war, dann die Seife. Aber nicht drei Seifen, weil es so gut riecht. Sachen wie Blumen. Die Blumen sind für mich Metaphern für, tut zwar gut für den Moment, nicht notwendig. Ich weiß, dass dieses Problem mit dem Geld, da liegt meine Persönlichkeit dahinter, Umgang mit mir selbst, Selbstfürsorge. Wie viel bin ich mir wert? Bin ich wertvoller, wenn ich eine neue Bluse habe oder reicht auch der olle Pulli von, weiß ich nicht, von vor 3 Jahren oder so? Ich bin ja gleich wertvoll und das habe ich, glaube ich, erst spät gecheckt. Also da musste ich erst Ende 30, fast 40 werden, um zu begreifen, dass ich auch eingekauft habe, um mich aufzuwerten. Und ich weiß, wie viele Menschen in einer ähnlichen Situation stecken und immer nur hoffen, sie müssen nur mal irgendwie ein paar Wochen durchhalten und mal nichts kaufen, dann wird alles gut. Du musst dein Denken umstellen. Also das ist harte Arbeit. Und ich merke auch, es würde sich lohnen, wenn ich auch mal wieder Haushaltsbuch führen würde.
Oh Mann, wie schnell das geht, da den Überblick zu verlieren, maßvoll mit dem eigenen Geld umzugehen, eine echte Herausforderung. Das eine ist das Geld und der Cashflow im Hier und Jetzt, was noch kommt, für viele von uns jedenfalls, ist die Altersvorsorge. Welches Maß an Aufmerksamkeit man ihr widmen muss, auch ein Riesenthema. Da können wir hier heute nicht mehr einsteigen, machen wir aber ein anderes Mal, versprochen. Wenn Sie jetzt noch mehr Folgen Echtzeit hören wollen, finden Sie die in der Deutschlandfunk-App. Von A wie Außenseiter bis Z wie Zärtlichkeit. Uns, die Echtzeit, gibt's auch im Radio, immer samstags ab 16.05 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur. Dann mit viel neuer Musik. Ich bin Mandy Schielke. Danke fürs Zuhören.